Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Wenn der Erfolg messbar ist, ist es für uns entscheidend. Ne? Miss es oder vergiss es.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
David Bienbeck, ich bin Vorstand bei Albrecht & Ziehe in Köln und Manager mit Sarah Hentig zusammen des Wikifolio Top Global Brands.
Andi Groß vom Börsenradio, ganz herzlich willkommen. Schauen wir doch mal bei den weltweiten Marken vorbei. Performance, vielleicht um ein paar Eckdaten zu nennen, im Durchschnitt etwa 12% und das seit 2014, macht fast 270%. Eure Handelsidee, das sind ja diese Top Global Brands. Vielleicht nochmal für den oder diejenigen, die zum ersten Mal jetzt hier reinhören. Was ist ein Top Global Brand? Wann fängt eine Marke an, wirklich top zu sein, dass sie auch ins Wikifolio reinpasst?
Ja, Marken kennen wir alle. Es geht aber eben nicht nur um die Bekanntheit einer Marke, sondern um die Stärke einer Marke. Das heißt, es gibt natürlich Unternehmen, die sind in aller Munde, aber das Geschäft erodiert oder stagniert. Und das sind die Marken, die zwar jeder kennt, die wir aber nicht suchen als Investments, sondern wir suchen wirklich die Top-Marken, die Strahlkraft haben, die wachsen und wo dann nicht nur die Bekanntheit wächst, sondern auch der Kurs.
Jetzt wollen wir natürlich ein paar Marken uns gemeinsam ansehen. Es sind ja viele drin, sind 41 Aktien. Wir können sie nicht alle anschauen, aber nur mal, dass man so einen Eindruck bekommt. Die Performance, die neuen Rekorde an der Nasdaq werden ja durch die ganz großen Brands gemacht, wie zum Beispiel die Meta, die Amazon, Netflix, also Google oder Alphabet, sagt man ja, hast du ja auch. 98% bist du investiert oder seid ihr investiert? Also das ist mehr oder weniger komplett. Mit dabei auch Mastercard, Deutsche Telekom, LVMH, American Express. Jetzt lass uns mal ein paar Handvoll Werte raussuchen, für die du dich entschieden hast, und starten wir mit Uber Technologies. Was genau machen die und warum hast du oder habt ihr Uber ins Wikifolio reingekauft?
Ja, du hast ja recht. Die ersten Namen, die du alle genannt hast, das sind so die üblichen. Und wenn du jetzt irgendwen fragst auf der Straße, dann würden auch diese Klassiker als erstes genannt. Also die Marken, die jeder kennt. Jetzt stell dir vor, wir würden nur so investieren, dann wären wir ganz, ganz nah im Index. Und dann hast du ganz schnell ein Portfolio. Das sind dann die fantastischen 7. Und wir wollen halt aber ein gutes, diversifiziertes Portfolio auf die Beine stellen. Und da geht einfach das Reich der Marken viel, viel weiter. Und Uber ist ein Beispiel. Das hat mittlerweile einfach eine gute Marktdurchdringung als Fahrdienstleister. Und wenn wir jetzt hier bei uns in der Innenstadt gucken, was ist halt der Beförderungsdienst, der gewählt wird, da ist Uber mittlerweile so weit, dass er auch den klassischen Taxidienst verdrängt hat. Das ist ein Plattformgeschäftsmodell. Das heißt, es gibt mittlerweile so viele Fahrzeuge. Wenn jetzt ein Fahrer sich entscheidet, der möchte Personen befördern, wo schließt er sich an? Welcher Plattform schließt er sich an? Dann nimmt er ja immer die größte Plattform, weil er da auch die meisten Kunden bekommt. Wenn du dir wiederum die App herunterlädst, welche App nimmst du? Du nimmst immer die App, wo du sagst, da hast du die beste Abdeckung mit Fahrzeugen. Das heißt, du wirst auch von A nach B gebracht. Und das ist Uber. Und das ist die Situation, dass du schnell eine so gute Marktdominanz hast, dass auch Uber im Grunde nicht mehr zu verdrängen ist. Und das ist halt nicht nur in Köln das Phänomen, sondern in allen großen Städten. Und das ist halt eine Marke, ob du jetzt von A nach B kommst mit dem Dienst A oder B, sagen wir dahingestellt, aber du wirst immer den nehmen, der dir als erstes in den Sinn kommt. Und da macht Uber eben mit dem Namen, mit der Strahlkraft den Unterschied und du weißt einfach, was du bekommst.
Wie seht ihr das denn eigentlich, solche Geschichten? Also Uber, ja, fahren von A nach B. Wer das dann mal ausprobiert hat, sagt, boah, das funktioniert ja super. Ich weiß vorher, was ich bezahle, wann der Wagen kommt, wie der aussieht. Die sind in der Regel auch top gepflegt. Und das funktioniert auf der ganzen Welt. Alles schön und gut, hat sich etabliert. Jetzt versuchen die natürlich, auch immer mehr Geschäft zu machen. Das heißt, du kannst Essen bestellen. Ja, also rufst du oder über App bei Uber und dann bringt er dir das Essen nach Hause. Also so eine Art Lieferando in anderen Kleidern. Oder du kannst Fracht transportieren von A nach B, nimm das Päckchen mit. Ich habe sogar schon gehört, die denken drüber nach, wenn Marihuana legalisiert ist in den USA, dass du dir über Uber dein Gras bringen lassen kannst. Also solche verrückten Sachen, also die probieren alles aus. Wie macht ihr Profis das? Dann guckt ihr euch das an und sagt, ja, kann funktionieren oder oh Gott, jetzt verzetteln sie sich und bleibt doch lieber bei eurem Kerngeschäft?
Ja, der Ansatz ist ja datengetrieben bei uns. Und dann muss man sagen, so jetzt, dass wir überlegen, was befördern die und wie finden wir das? Diese persönlichen Befindlichkeiten, die haben da im Grunde aus unserer Sicht erstmal wenig zu suchen. Das muss erfolgreich sein und der Erfolg muss messbar sein. Und das ist bei Uber der Fall. Also abgesehen davon, dass die Story gut ist und das Produkt gut ist und dass ich selber die App gut finde und auch nutze, kannst du diesen Erfolg an den Zahlen ablesen. Das heißt, der Umsatz wächst, der Gewinn wächst, der freie Cashflow wächst und Früher war es ja ein Startup, hier und da schon mal belächelt, aber mittlerweile generieren die richtig Cash und die sind profitabel. Und dann ist es halt etwas, wo ich auch denke, ob die nachher noch Werbung dazu machen oder nicht. Wenn der Erfolg messbar ist, ist es für uns entscheidend. Ne? Miss es oder vergiss es. Ne? Und das kannst du bei Uber. Du kannst den Erfolg messen und es ist eine Plattform. Also was da nachher genutzt wird auf der Plattform, da sind wir leidenschaftslos.
Wie sieht das mit eurer Leidenschaft aus, wenn es um Trinken geht? Wenn es zum Beispiel um Campari geht? Habt ihr auch im Depot? Jetzt ist ja, wie soll ich das formulieren, solche Sachen unterliegen ja auch gewissen Trends. Also was man heute trinkt, was das Modegetränk ist, damit lockst du vielleicht morgen oder im nächsten Jahr keinen Menschen mehr hinterm Ofen vor. Also bei uns steht kein Campari rum. Meine Frau, die setzt auf Aperol. Ich selber finde da kaum einen Unterschied, aber bin ja jetzt nicht die Benchmark. Ist Campari noch in?
Wir sind da ganz, ganz zufrieden, wenn bei euch Aperol steht, weil Aperol gehört ja zu Campari.
Auch das noch. Das ist, habe ich mich jetzt wieder mal total geoutet Likör, als der Kenner.
Genau. Ja, Hauptsache es schmeckt. Ja, und, aber Spaß beiseite, auch der Geschmack, da sind wir wieder bei der persönlichen Befindlichkeit. Das Unternehmen ist ein tolles Beispiel. Ich mag das Getränk heute. Ich mochte es auch letztes Jahr und vorletztes Jahr. Der Punkt ist halt, das war nicht immer ein gutes Investment. Und ich hatte dir gerade schon gesagt, der Ansatz ist ja sehr systematisch und datengetrieben. Das heißt, da sind immer zwei Ebenen. Einmal ist es die operative Ebene, da muss das Geschäft überzeugen, der Erfolg muss messbar sein. Und dann hast du die technische Ebene. Das heißt, die Kurstechnik muss auch ein grünes Licht signalisieren. Und das war bei Campari lange nicht der Fall. Also wenn du dir den Kursverlauf anschaust, hat Campari ja eine lange Zeit jetzt hinter sich, wo der Kurs wirklich nicht gut gelaufen ist, er erodiert, aber der Titel hat sich mehr als halbiert. Und da waren wir auch nicht investiert. Wir waren früher schon mal investiert. Und wenn diese Kursstärke einfach nachlässt und der Kurs hat keinen Rückenwind mehr und du sagst, das Getränk, das Produkt ist vielleicht noch, das ist noch beliebt, aber der Kurs und die Aktie ist nicht mehr beliebt, dann hast du in einer Prüfdimension schon mal eine rote Ampel und dann sind wir auch ausgestiegen. Und mittlerweile sieht man halt, dass der Kurs sich stabilisiert hat. Der Markt hat sich daran abgearbeitet und jetzt kannst du im Grunde eine Marke, die immer noch wächst, die auch noch jede Menge Potenzial hat. Also wir kennen zwar alle Aperol, aber schau mal über den großen Teich in den USA, ist das überhaupt nicht verbreitet. Also es gibt schon Wachstumspotenzial und mittlerweile nimmt der Kurs auch wieder Momentum auf. Also das ist eine schöne Bodenbildung. Es gibt wieder ein gewisses Momentum, die operativen Zahlen wachsen und es ist eine Marke. Denk nur mal an die Gastronomie. Welche Flaschen werden auch manchmal als Deko genommen? Zum Beispiel hinterm Tresen. Also kein Gastronom stellt sich da den nachgemachten Bitterlikör hin, sondern man nimmt immer das Markenlogo, was auch jeder kennt, weil das halt immer für eine gewisse Vertrautheit sorgt, ja, und einen Wiedererkennungswert bietet. Und das ist doch schön, wenn das Produkt schon als Deko dient.
Da hast du recht, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie sieht denn das aus? Ganz andere Branche, ja, auch so diese Plattformgeschichten, Scout24, wäre da jetzt auch als Aufstiegskandidat gehandelt für den DAX, möglicherweise hier, wenn sie Sartorius und oder Porsche dann ersetzen, spielt das auch eine Rolle oder ist es im Grunde genommen die Folge des Geschäfts? Wie läuft das Geschäft bei Scout24?
Das Geschäft läuft gut. Das könnte im Grunde genommen, also wenn du uns fragst, das könnte noch besser laufen. Der Haken ist ein Stück weit natürlich, die hängen am Immobilienmarkt. Und wenn die Transaktionen jetzt im Immobilienmarkt noch, sagen wir mal, nicht gerade auf der Spitze sind, sondern der ganze Markt sich schwer tut, einfach wegen, ja, das Verbrauchervertrauen ist vielleicht nicht ganz so hoch. Die Zinsen laden gerade nicht dazu ein, jetzt sich in Immobilieninvestment zu stürzen. Aber wenn der Immobilienmarkt mal wieder Schwung aufnimmt und da gibt es ganz interessante langfristige Daten, dass man sagen kann, wir sind im Moment in einem zyklischen Tief. Aber wenn wir wieder den Normalzustand erreichen, dann wird Scout über ImmoScout eben auch an den Transaktionen mitverdienen. Und das ist es, was zählt. Also Stand heute ist es erfolgreich, das Unternehmen wächst, es ist ein Quasi-Monopol, weil auch kein Immobilienmakler sich erlauben kann, nicht dort vertreten zu sein. Das heißt, wenn du daran denkst, eine Immobilie zu suchen oder zu verkaufen, wo gehst du hin? Du kommst nicht an Scout vorbei und dieses quasi natürliche Monopol, das wird früher oder später, wenn der Markt Rückenwind bekommt, wird man da profitieren. Und die Indexzugehörigkeit, das ist nachher ein nettes Zubrot, nehmen wir gerne mit, aber das ist kein Investmentkalkül.
Das waren jetzt Marken bislang, die ich kannte oder wo ich sagen soll, die auch ich kannte, nicht in die allen Feinheiten. Wir haben das ja gemerkt bei Campari und bei Aperol, das von mir völlig geoutet als den Unwissenden. Aber jetzt muss ich auch sagen, Hire Smart Home, das sagt mir erstmal gar nichts.
Ja, da empfiehlt sich dann der Weg in den Mediamarkt, und zwar in die nicht so spannende Abteilung oder in den Saturn oder also die
Handels- oder Expert heißen die bei uns dann oder
genau,
so.
Genau. Und zwar geht man dann zu den Haushaltsgeräten, und wenn man einen Kühlschrank sucht oder auch meinetwegen einen Wäschetrockner oder. Also die nicht so spannenden Produkte, die sind oft von Hire. Jetzt hat Hire hier bei uns hierzulande, ist es nicht als besonders luxuriöses Produkt bekannt. Aber Hire ist Weltmarktführer in dem Bereich und hat durchaus auch gerade in China, besitzt es die Hochpreissparte. Das heißt, die quasi chinesische Miele gehört auch zu Hire. Und da hat man wirklich einen haushohen Marktanteil im Hochpreissegment, während man in Europa dann eher das mittlere Preissegment bedient. Und man darf auch nicht vergessen, Hire zugekauft, also auch andere Marken gehören zu Hire. Und da ist das Unternehmen einfach sehr, sehr umtriebig und expandiert. Und in einem Bereich, der jetzt halt, also wie gesagt, die Geräte haben jetzt nicht unbedingt Strahlkraft, aber es ist erfolgreich. Und die Zahlen kannst du messen, du kannst den Erfolg an den Zahlen ablesen. Und das ist es, was zählt. Und wir sind zudem, das merkst du jetzt, wir sind in Asien gelandet. Wir hatten gerade schon ein US-Unternehmen. Wir hatten auch mit Scout das europäische Unternehmen, und wir haben dann mit Hire eben ein asiatisches Unternehmen. Das heißt, der Ansatz ist ja global, wie der Name auch sagt. Und wir können, lasst mich das noch kurz sagen, bei Hire auch auf Besonderheiten eingehen. Zum Beispiel gibt es verschiedene Gattungen bei Hire. Das heißt, es gibt die H-Gattung, die A-Gattung, die D-Gattung. Und alle verbriefen ja das gleiche Recht am Unternehmensgewinn und auch auf die gleiche Dividende. Die sind aber unterschiedlich bepreist. Das heißt, während die größte Gattung, die auch liquide ist, während die einen Kurs hat von knapp unter 3 Euro, bekommst du die D-Gattung für knapp unter 1,90. Und du bekommst aber die gleiche Dividende wie der Anleger, der die H-Gattung hat. Das heißt, du hast einen Marktführer, einen Weltmarktführer mit einem tief einstelligen KGV, mit einer guten Dividende und mit Netto-Cash, das heißt keine Schulden und Netto-Finanzguthaben. Und das ist es, wo man dann auch sagen muss, es ist eben nicht nur die Marke, sondern es ist der Blick hinter die Kulissen, ein systematischer Prüfprozess, datengetrieben, mit einer guten Plausibilitätsprüfung, dass man nachher dann doch eben auf die 12% per anno kommt, die dann langfristig funktionieren und replizierbar sind. Das soll ja keine One-Hit-Wonder sein, sondern eine Langspielplatte.
Und die nächste Langspielplatte, die allerdings auch, ja, ist auch so eine Spezialität, Prosus aus Holland, aus den Niederlanden. Ja, kennt man, einer der größten Technologieinvestoren der Welt. Ich hätte sie jetzt, sagen wir mal, nicht als Brand irgendwo verortet. Aber bring uns doch mal da auf den neuesten Stand. Was ist denn so derzeit das aktuellste, das heißeste Investment von Prosus?
Du hast recht. Prosus selber ist im Grunde, wenn man ehrlich ist, gar keine Marke. Und wir hatten das auch schon einmal in einem Interview, das wir dann 3i genannt haben, wo 3i auch im Grunde, wenn man ehrlich ist, keine Nase kennt, sondern es ist dann die Frage, wo ist 3i beteiligt? Dann hatten wir da Action als, ja, Non-Food-Discounter. Es ist also ein Proxy-Investment. Und Prosus, ja, wofür steht Prosus? Prosus hat eine Beteiligung an Tencent, einem chinesischen Internetkonzern. Und Tencent ist wiederum schon eine Marke. Und wenn jetzt vielleicht auch bei uns nur mittelbar über den Kapitalmarkt, in China ist es halt die Marke. So, und Tencent, Prosus hat sich sehr, sehr früh beteiligt zu sehr günstigen Kursen, sodass Prosus heute auf einem Viertel aller ausstehenden Tencent-Aktien sitzt. Erstmal stellen die einen gewissen Wert dar, nämlich der wesentliche Teil vom Nettovermögenswert von Prosus wird durch Tencent bestimmt. Und weil Prosus aber sogar unter diesem inneren Wert notiert, geht Prosus hin und verkauft Tencent-Aktien zum Marktwert und kauft eigene Aktien von sich selbst, ne, von Prosus, am Markt unter Wert zurück und zieht diese Aktien ein. Das heißt, Prosus kannibalisiert sich selber und führt auf dem Weg eine Kapitalverdichtung durch, oder? Das ist, könnte man einfach sagen, das ist so ein bisschen Financial Engineering oder vielleicht auch Aktienmagie. Das ist ein spannender, aus unserer Sicht sehr schlauer Schachzug, und das macht jetzt Prosus seit einiger Zeit. Und das ist natürlich nicht nur wertschöpfend, sondern auch kursstützend. Das heißt, du hast ja immer einen Akteur am Markt, der laufend Aktien kauft, nämlich das Unternehmen selber, und Aktienkurse, das wissen wir alle, die entstehen dadurch, Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage kommt von Prosus selber. Das ist ein, wie gesagt, aus unserer Sicht ein ganz smarter Schachzug. Und wir haben wieder ein Investment in China mit europäischer Rechtssicherheit, wenn man das so sehen will. Wir haben ein niederländisches Unternehmen, aber eben die Dynamik aus China mit im Depot.
Ein ganz smarter Schachzug. Und manchmal sind ja die einfachsten Ideen die smartesten. Das soll Warren Buffett gesagt haben. Die Top Global Brands von David und Sarah. Dankeschön euch beiden. Gib bitte meinen Dank weiter an Sarah. Und Sarah ist dann in der nächsten Runde wieder dran. Dankeschön und schöne Grüße.
Danke dir. Tschüss.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.